Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Jetzt gibt es endlich mal wieder eine neue Folge. Die letzten zwei Wochen sind die Folgen ausgefallen, weil hier super viel los war. Ich war ziemlich krank, ich habe mir so einen blöden Magen-Darm-Infekt-Virus-Gedöns eingefangen. War nicht schön und es hat mich echt flachgelegt und wir haben hier renoviert. Und wenn du bei YouTube das Video schaust, dann siehst du mich jetzt auch hier in meinem neuen Bürozimmer sitzen. Dieses Zimmer war vorher das Jugendzimmer von dem Sohn von meiner Frau. Der ist jetzt aber ausgezogen, weil er eine Ausbildung angefangen hat. Und deswegen habe ich jetzt mein eigenes Bürozimmer. Vorher saß ich immer in unserem Wohnzimmer und ich freue mich jetzt riesig, hier jetzt einfach so meinen eigenen Space zu haben und bin hier schon total installiert. Ich werde das auch in den nächsten Tagen bei Instagram mal zeigen, so ein bisschen vorher und nachher, wenn alles fertig ist. Es fehlt hier noch so eine hübsche Kommode, die habe ich schon bestellt. Genau, also es war viel los hier und irgendwie aber auch alles total schön. Und jetzt bin ich aber wieder gesettelt und deswegen gibt es jetzt heute endlich den zweiten Teil von den 10 Fakten über mich. Also ich hatte ja vor 3 Wochen eben die ersten 5 Fakten veröffentlicht und es ist auch total untergegangen, über die Folge zu sprechen. Also vielleicht hast du sie noch gar nicht angehört. Und heute kommt eben Teil 2 und vielleicht wird dich das ein oder andere überraschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude beim Zuhören. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwas anmerken möchtest, dann schreib mir einfach gerne eine E-Mail oder schreib mir bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. 10 Fakten über mich, Teil 2. Heute geht es wieder hinter die Kulissen und du hast die Möglichkeit, ein bisschen mehr über mich als Person zu erfahren oder auch, was mich geprägt hat, was so wichtige Meilensteine auch in meiner Entwicklung waren. Und ein ganz großer Punkt, das ist jetzt der 6. von 10 Punkten. Die ersten 5 habe ich ja schon erzählt in einem anderen Video oder in einer anderen Folge. Und zwar der 6. Punkt ist, dass ich 13 Jahre lang als Klavierlehrerin gearbeitet habe. Ich habe damit angefangen, da war ich 15, glaube ich. Und ich habe, bevor ich Klavierunterricht gegeben habe, sogar schon Blockflötenunterricht gegeben. Das war damals irgendwie, hatte mich eine Bekannte, glaube ich, angesprochen, die das selber gemacht hat und ihre Schüler abgeben wollten. Das waren so 3 Grundschulkinder aus dem Nachbardorf. Und da habe ich gedacht, ja gut, Blockflöte kann ich spielen. Das werde ich wohl hinkriegen, Noten kann ich lesen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch mit der Zeit angefangen habe, Klavierunterricht zu geben, weil ich selber eben schon viele Jahre Klavierunterricht hatte und eben auch sehr musikalisch war und da ein breites Wissen auch hatte. Meine Mutter ist Musiklehrerin, so dass ich auch immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, da direkt an der Quelle saß. Und habe das wirklich so neben der Schule so ein bisschen angefangen, hatte so ein paar Schüler. Und tatsächlich war es dann aber so, dass ich zur Uni-Zeiten, ich habe in Maastricht studiert, das habe ich in der anderen Folge schon erzählt, immer jedes Wochenende nach Hause gefahren bin zu meinen Eltern. Das war ungefähr so 45 Minuten Fahrt, denn das ganze Wochenende hatte ich Klavierschüler und habe mir damit tatsächlich auch meinen Lebensunterhalt quasi finanziert. Das mit dem BAföG hat bei mir nicht so geklappt und ja, ich habe tatsächlich zu meiner Hochzeit, glaube ich, über 20 Schüler die Woche gehabt. Das war natürlich auch teilweise sehr anstrengend, aber ich habe es auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich hatte ganz kleine Kinder, meine jüngste Schülerin, die ich mal hatte, war, glaube ich, 3 Jahre alt. Das war echt so süß. Ich hatte aber auch mal einen Mann, der war über 50 schon, aber in der Regel waren es eben Kinder und Jugendliche so zwischen, ja, 7 und 17, würde ich mal sagen. Jungs und Mädels, überwiegend Mädels. Und einige waren auch wirklich viele Jahre bei mir und ja, das war eine richtige Leidenschaft, weil ich einfach Musik schon immer geliebt habe, das habe ich auch schon erzählt. Und das so weiterzugeben und auch zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen auch sich ausdrücken können mit der Musik. Und ich habe zum Beispiel auch gerade mit den Kleineren auch viel gesungen, so Kinderlieder gesungen und ich hatte immer das Gefühl, dass das für die auch ein schöner Ausgleich ist zu dem sehr kopflastigen Schulalltag auch. Und für manche Kinder war ich auch ja, glaube ich, eine wichtige Ansprechpartnerin. Die haben mir dann manchmal auch ihr Herz ausgeschüttet und das war, den Teil mochte ich besonders gerne. Das ist ja das, was ich heute eigentlich auch immer noch beruflich mache. Ja, aber alles in allem war ich auch irgendwie immer stolz drauf, dass ich das so selbst mir hochgezogen habe und da irgendwie auch schon viele Jahre eigentlich mein eigenes kleines Business hatte, neben der Schule, neben dem Studium. Und ich habe es tatsächlich auch die ersten 2 oder 3 Jahre neben meinem Coaching-Business auch noch weitergemacht. Weil es dauert natürlich immer ein bisschen, wenn man mit sowas anfängt, bis man auch wirklich davon leben kann. Und deswegen habe ich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wann ich aufgehört habe. Ich glaube 2020 oder 2021. Ja, aber das ist eben ein wichtiger Teil meiner Geschichte und ja, ist vielleicht überraschend. Ein weiterer Fakt, der dich vielleicht überraschen wird, ist, dass ich meine Bachelorarbeit tatsächlich dreimal geschrieben habe. Und natürlich nicht freiwillig, das ist ja irgendwie klar. Also man muss dazu sagen, ich habe sehr gerne studiert und ich war auch eine gute Studentin. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und ich habe auch in der letzten Folge schon erzählt, dass ich schon auch am Anfang ein bisschen gestruggelt habe, weil das alles ja auf Englisch war und ja, ich wirklich auch ein bisschen brauchte, um da so richtig reinzukommen. Und ich bin aber, es ist mir gut gelungen. Also ich habe immer alles bestanden. Ich hatte jetzt keine Bestnoten, aber ich habe mich so gut durchgeschlagen und bin gut durchgekommen und wurde auch immer besser. Das heißt, in meinem letzten Studienjahr vom Bachelor, also im dritten Studienjahr, hatte ich eigentlich die besten Noten und dachte tatsächlich, so wenn ich jetzt meine Bachelorarbeit schreibe, dann wird das so die Kirsche auf der Torte. Und ich hatte auch total Lust darauf. In den Niederlanden ist es so, oder zumindest an der Uni in Maastricht, wo ich war, dass man sich auch komplett frei ein Thema aussuchen kann, was einen interessiert. Und dann gibt es einen Koordinator von dem Studienschwerpunkt, der einem dann hilft, den passenden Tutor zu finden, also den passenden Mentor, eine Person, die sich einfach mit dem Thema auskennt und das dann begleitet. Und ich hatte dann eben auch mein Thema und habe eine total nette Betreuerin auch an die Hand bekommen, die auch total begeistert von mir war und von meinem Thema. Und wir haben da irgendwie zusammen gebrainstormt und man reicht dann ja auch immer so Entwürfe ein. Und das Feedback auf die Entwürfe war auch immer total gut. Also ich war wirklich davon überzeugt, das ist eine super Bachelorarbeit und habe die dann hochgeladen, auch alles pünktlich, alles gut und bin dann zu meinem Sommereinsatz als Jugendreiseleiterin bzw. Chefsprachreiseleiterin gefahren, habe ich auch schon im letzten Video erzählt. Also wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Und ja, war davon überzeugt. Ich habe jetzt meinen Bachelor bestanden und ich hatte sogar auch schon Platz für den darauf folgenden Masterstudiengang an derselben Uni, der nahtlos daran anschloss und für mich war das alles gesetzt. Und dann war ich in meinem Sommereinsatz und hörte von meinen Kommilitonen nach und nach, wie alle so ihre Noten bekamen und ich bekam keine Note und dachte, irgendwas ist doch da komisch. Long story short, ich habe dann viel später meine Note bekommen und bin gnadenlos durchgerasselt. Bin also volle Lotte durchgefallen und habe wirklich die Welt nicht mehr verstanden, weil das Feedback war ja immer gut gewesen, ne? Also meine Drafts, also diese Entwürfe, die ich immer auch, also diese Probeversion, die ich vorher eben hochgeladen hatte und mit meiner Betreuerin geteilt hatte, die waren ja super. Also ich habe alles Feedback umgesetzt. Das heißt, ich habe es wirklich überhaupt nicht nachvollzogen oder nachvollziehen können. War aber so, dass es einen Co-Korrektor gab und dieser Co-Korrektor empfand meine Arbeit für nicht den Uni-Standards entsprechend, was aber meine Mentorin irgendwie wohl nicht wusste. Das heißt, letztendlich hat sie es vergeigt, aber gut, ich war jetzt nun mal durchgefallen. Und dann hat sich ein bestimmter Herr meiner angenommen und hat gesagt, kein Thema, wir machen das gemeinsam, du hast jetzt irgendwie 3 Wochen Zeit, das kriegen wir schon hin und dann lädst du das hoch und dann ist alles gut und dann kannst du deinen Master anfangen. Ja, ich habe ja schon gespoilert, dass ich die Bachelorarbeit 3-mal geschrieben habe. Das heißt, ich habe dann innerhalb von 2 Wochen eine komplett neue Bachelorarbeit geschrieben. Das war natürlich auch nicht freiwillig und die Absprache mit diesem Koordinator war auch wirklich sehr schwierig. Und man muss auch dazu sagen, es sind ungefähr 70% vom Studiengang durchgefallen. Also von meinem Jahrgang, was natürlich sehr ungewöhnlich war. Und wir hatten so ein bisschen die Vermutung, dass die Uni vielleicht Studiengelder einheimsen wollte, weil in Niederlanden ist das Studieren relativ teuer. Ich weiß es nicht, aber letztendlich habe ich mich entschieden, nachdem ich dann das 2. Mal durchgefallen war und dann auch meinen Master, den durfte ich dann unter Vorbehalt anfangen und musste dann aber natürlich aufhören. Also ich glaube, ich war so 4 Wochen im Master oder so und dann war klar, okay, ich bin wieder durchgefallen, ganz knapp. Und dann habe ich halt überlegt und das ist eigentlich so ein mega wichtiges Learning für mich, weil es war eine schwierige Zeit, natürlich, sehr, sehr schwierig und ich habe mich auch ungerecht behandelt gefühlt und hatte auch den Eindruck, dass ich da was austragen muss, was gar nicht meine Schuld ist, weil ich war eine gute Studentin. Ich wusste, es kann nicht an mir liegen, obwohl ich zwischenzeitlich auch dachte, vielleicht bin ich einfach zu dumm. Also es gab schon auch die Phase, wo ich stark an mir gezweifelt habe und dachte, wie kann das sein, dass ich das nicht hinkriege? In Deutschland bestehen die meisten ihre Bachelorarbeit ohne Schwierigkeiten. Und einige von dem Studiengang haben sich dann auch entschieden, irgendwie gegen die Uni zu klagen und sich zusammenzutun oder eben halt dagegen anzugehen und so. Und ich habe mir dann überlegt, und das ist sowas, was ich wirklich bis heute eigentlich so für mich mitgenommen habe, möchte ich jetzt wirklich meine Energie da reinstecken, mich da als Opfer zu fühlen von irgendwelchen Menschen oder Institutionen? Oder versuche ich meine Energie zu shiften und einfach das Beste daraus zu machen und die Gelegenheit zu nutzen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Das heißt, ich habe mich entschieden, mich da komplett rauszuziehen und es einfach jetzt so gut sein zu lassen, wie es ist. Ich wusste, ich kann dann erst im neuen, also ein Jahr später, einen neuen Versuch starten mit der Bachelorarbeit. Das heißt, ich hatte ein paar Monate Leerlauf sozusagen. Und ich habe halt entschieden, das als Chance zu nehmen und habe wundervolle Monate verbracht, habe die Uni sein lassen, habe die Bachelorarbeit sein lassen und habe tolle Zeit verbracht. Ich war ganz viel wandern, ich habe irgendwie ganz viel Handwerkliches gemacht. Ich weiß, ich habe in der Zeit ganz viel so gestrickt auch und war ganz kreativ, habe viel Hörbuch gehört. Und dann bin ich sogar noch mit einer Kommilitonin, die das Gleiche erlebt hat und die auch aus der gleichen Stadt kam wie ich. Wir haben dann gesagt, ach komm, wenn wir schon das Schicksal teilen, dann nutzen wir die Gelegenheit und machen was richtig Cooles. Und wir sind dann tatsächlich mit einem riesen dicken Rucksack nach Thailand geflogen für 4 Wochen, für so einen Backpacking-Trip. Und das war auch sehr, sehr aufregend, weil ich bin da auch wirklich krass aus meiner Komfortzone wieder gegangen, weil wer schon mal in Asien war, weiß, das ist halt auch nochmal ganz anders. Du kannst ja die Schriftsprache überhaupt nicht lesen. Die Menschen können auch nicht unbedingt Englisch. Es ist ein ganz anderes Klima. Also es war wirklich ein Riesensprung. Und wir hatten auch nicht diese 4 Wochen durchgeplant. Das heißt, wir hatten eine Unterkunft am Anfang, so ein Hostel in Bangkok gebucht. Und ich glaube, am Ende noch irgendwie einen Stop, wo wir so ein Woofing heißt das, also Worldwide Working on Organic Farms. Das heißt, wir hatten so einen Job auf einer Biofarm, wo wir gearbeitet haben. Und dafür konnten wir dann umsonst da wohnen. Aber der Rest war frei und das war für mich auch. Also ich hatte in der letzten Folge schon erzählt, dass ich auch ähnlich nach Granada in mein Auslandssemester gegangen bin, ohne viel Vorbereitung. Das war jetzt aber nochmal ein Step weiter, weil das war ja auch außerhalb von Europa. Aber das war eine total wichtige Erfahrung, die mich auch sehr gestärkt hat, weil ich auch da gemerkt habe, es findet sich immer was. Es findet sich auch immer eine Lösung. Also wir waren dann an einem Ort und dann haben wir Menschen kennengelernt und dann haben die uns erzählt, wo wir als nächstes hingehen können und irgendwie ergab sich alles und total witzig war dann auch, dass wir relativ am Ende von unserer gemeinsamen Zeit auf so einem Markt waren, da waren wir dann wieder in Bangkok und auf diesem Markt, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil es so verrückt ist, habe ich dann Bekannte getroffen. Völlig zufällig. Ich hatte keine Ahnung, dass die in Thailand sind. Die kannte ich eben von meinem Jugendreiseleiter-Einsatz. Und wir haben uns getroffen. Also die waren als Paar unterwegs und wir waren ja auch zu zweit. Dann haben wir uns spontan zusammengeschlossen zum Beispiel und sind noch auf eine Insel gefahren. Also das war sehr, sehr abenteuerlich, durchaus auch sehr herausfordernd. Ich habe zum Beispiel total unter dem Klima gelitten, unter der schwülen Hitze. Aber ich möchte es nicht missen wollen. Und ich habe da wirklich so viel Erfahrung gesammelt und so viel erlebt, anstatt mich in dieses Drama reinzubegeben, dass das jetzt nicht geklappt hat mit meinem Abschluss. Und als ich dann zurückkam, habe ich dann eben den neuen Start gemacht. Also habe eine ganz andere Bachelorarbeit geschrieben mit einem ganz anderen Betreuer. Und das war schon auch ein Kampf. Und ich habe am Ende auch nur relativ knapp bestanden. Also ich werde wohl in diesem Leben keine akademischen Werke mehr verfassen. Es scheint nicht meine Kernkompetenz zu sein. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich gut kann. Aber es war dann auch okay. Und ich habe dann auch keinen Master mehr gemacht und wusste, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich wollte es mir auch beweisen, dass ich diesen Abschluss schaffe. Und ja, aber es war eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Aber für mich so als Key Learning, was ich so mitgenommen habe, ist, dass ich, auch wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas schief läuft, mich da nicht unnötig lange reingeben will, auch in diese Opferrolle, weil letztendlich kostet es mich meine Energie, da auch in so einen Kampf reinzugehen und in so einen Widerstand. Ja. Das kann natürlich jeder für sich entscheiden, aber für mich war es eben der richtige Weg und ich kann heute entspannt drüber erzählen, weil es gehört halt zu meiner Geschichte dazu und es macht mich nicht aus, dass ich da was richtig versemmelt habe und ja, einfach was schiefgelaufen ist. Ein 8. Fakt, der möglicherweise sehr überraschend ist, denn wenn ich das mal erzähle, dann gucken mich die Menschen immer ganz verdattert an, aber es ist tatsächlich so. Mir ist bewusst, dass ich in meiner beruflichen Rolle, auch so wie ich jetzt hier spreche, eine starke Ausstrahlung habe und auf viele Menschen auch selbstbewusst wirke. Bin ich auch in dem Kontext. Also ich fühle mich hier sehr sicher und sehr gefestigt und auch kompetent. Im echten Leben bin ich aber tatsächlich häufig relativ schüchtern. Ich arbeite daran, aber es ist für mich wirklich eine Überwindung. Und meine Frau Nadine war ja früher auch meine Klientin. Also sie kennt mich, sie hat mich in der Rolle kennengelernt als Coach und danach erst privat kennengelernt und dann wurden wir ja ein Paar. Und sie war am Anfang total überrascht, dass ich tatsächlich so in der Öffentlichkeit zum Beispiel sie meistens vorgehen lasse, wenn wir irgendwie einen Raum betreten. Oder sie auch eher diejenige ist, die zum Beispiel Anrufe erledigt, wenn irgendwas organisiert werden muss. Ich kann das schon, natürlich kann ich das. Aber mir ist es immer lieber, wenn sie es macht. Und ja, so Menschen ansprechen, das ist, ja, also ich bin tatsächlich, das ist schon besser geworden in den letzten Jahren. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass ich eher zurückhaltend bin. Ich kann das überspielen, so dass es keiner merkt. Aber darunter ist eine Schüchternheit. Und ich erinnere mich auch, ich habe in einer Mietswohnung gewohnt in Aachen, in einem Mehrfamilienhaus. Und gerade am Anfang war das dann auch echt so, dass ich immer erstmal durch den Türspion geguckt habe, ob jetzt jemand im Flur ist, bevor ich dann rüber in den Waschkeller gehuscht bin zum Beispiel. Da habe ich auch mal ein Reel bei Instagram gemacht. Ja, also das ist eher so meine Natur, auch wenn es gar nicht so wirkt, dass ich eben häufig schüchtern bin, ja. Ein neunter Fakt ist, dass man mich mit einem guten Essen eigentlich immer rumkriegt. Also es gibt wirklich kaum etwas, was mir so viel Freude bereitet wie hochwertiges, gutes, leckeres Essen. Ich habe mich da ein bisschen verändert. Also dieses hochwertig und gut verträglich ist eigentlich eher so neuer dazu gekommen. Mittlerweile ernähre ich mich wirklich sehr, sehr bewusst und ich mache ja auch viel Sport. Das heißt, mir ist es auch wichtig, dass meine Ernährung sozusagen auch meinen Sport unterstützt, dass ich zum Beispiel auch viele Proteine esse. Und ich bin auch schon seit über 25 Jahren, ich muss gerade mal kurz rechnen, also seit meinem 8. Lebensjahr bin ich Vegetarierin. Das ist also seit 26 Jahren, glaube ich. Ja, mit Zahlen habe ich es nicht. Das ist auch ein versteckter Fakt, den ich jetzt schon mal rein sneake. Zahlen sind nicht meine Kernkompetenz. Da muss ich mich immer sehr konzentrieren, wenn ich irgendwas ausrechnen muss. Ich kann das auch, aber es geht mir nicht easy von der Hand. Ja, genau. Also ich bin schon sehr, sehr lange Vegetarierin und seit 2018 ungefähr auch überwiegend vegan. Eine Zeit lang war ich auch komplett vegan. Das war mir aber ein bisschen zu heftig. Das heißt, zu Hause ernähre ich mich vegan. Mittlerweile seit einigen Wochen jetzt, seit neuestem auch überwiegend glutenfrei. Das ist jetzt gerade noch so eine Herausforderung, da ich aber viel mit meinem Darm zu tun habe und da auch so eine Vorgeschichte habe und auch schon eine schwere OP hatte, probiere ich das jetzt gerade mal aus und schaue, wie ich mich damit fühle und achte auch darauf, eben viel Bio zu kaufen und eben hochwertige Lebensmittel zu essen und gebe da auch echt viel Geld aus. Also ich glaube, für hochwertige Lebensmittel gebe ich so mit am meisten Geld aus. Und zum Beispiel Kleidung und so und Möbel ist mir echt zweitrangig. Also ich, zum Beispiel hier schaue ich jetzt gerade auf meinen Sessel. Den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Der ist auch schon viele Jahre alt und hat, glaube ich, 90 Euro gekostet, was wirklich nicht viel ist. Und kaufe ganz oft Secondhand-Möbel, kaufe auch viel Secondhand-Kleidung. Aber wenn es ums Essen geht, dann ist mir Qualität wirklich wichtig, weil mir meine Gesundheit auch extrem wichtig ist. Aber wenn das Ganze dann nicht schmeckt, dann gehe ich auch auf die Barrikaden und dann merke ich auch mein inneres Kind. Also die kleine Lilly, sozusagen mein inneres Kind, die fängt wirklich an zu rebellieren, wenn ich zu lange sozusagen nur gesund esse und das Gesunde nicht wirklich gut schmeckt. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen gesund und lecker und gesund und Alter. Und ja, ich habe immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich es ein bisschen übertrieben habe. Wo ich zum Beispiel Frühstücksbrei, ich mache mir so einen Frühstücksbrei im Moment aus so einer Mischung zwischen Buchweizen und Hirse und Leinsamen. Und wenn ich den nicht noch ein bisschen süße mit Ahornsirup zum Beispiel, dann schmeckt es mir halt nicht. So, ne, das ist so ein Beispiel. Also es muss halt wirklich lecker sein. Und wenn es wirklich lecker ist, bin ich im Himmel. Ich gehe auch wirklich sehr gerne in Restaurants essen, aber da sich das mittlerweile so verändert hat, dass ich auch sehr picky geworden bin und eben sehr gesund auch esse, ist es eben manchmal auch fast schon ein bisschen schwierig, was zu finden, was dann passt. Also wenn jemand tolle Restaurant-Tipps hat, zum Beispiel in Berlin, weil wir sind auch häufig in Berlin, dann bitte gerne in die Kommentare hauen. Ich bin da mal total offen für vielleicht ein schönes veganes Restaurant oder wo es glutenfreie Optionen gibt. Da wäre ich auf jeden Fall offen für. Ein 10. und letzter Fakt, der sicher überraschend ist für einige, ist, dass ich eigentlich bis zu meinem 10. oder 11. Lebensjahr eine Brille getragen habe. Also dauerhaft. Also ich habe auch heute noch eine Brille, die trage ich aber nur zum Autofahren oder manchmal zum Fernsehen oder im Kino. Also wenn ich halt etwas, was weiter weg ist, gut sehen können möchte. Also ich bin kurzsichtig heute. Früher war es aber andersrum. Früher war ich weitsichtig und brauchte zum Beispiel die Brille auch immer zum Lesen. Also ich habe die immer getragen. Also auf allen Kinderfotos sieht man mich eigentlich mit Brille. Und als ganz kleines Kind in der ganzen Kindergartenzeit, ich glaube in der Schulzeit nicht mehr, aber auf jeden Fall einige Jahre, musste ich jeden Tag für eine Stunde oder so ein Augenpflaster tragen. Ich weiß das heute noch, dass das immer rechts war, weil so habe ich rechts und links gelernt. Ich wusste, da wo das Pflaster ist, da ist rechts. Also ich kann das richtig noch fühlen. Und da gibt es auch Fotos, wo man das noch sieht. Und eigentlich war es wohl so, dass meinen Eltern geraten wurde, als ich noch ganz, ganz klein war, dass eigentlich ich eine OP kriegen sollte an den Augen, weil ich habe ziemlich geschielt auch und ich war eben sehr kurzsichtig, also meine Augen waren echt nicht so gut und ich habe auch eine stark verminderte Fähigkeit, 3D zu sehen wohl. Ich weiß es ja nicht, weil ich kenne es ja nicht anders, aber das wurde mir mal so diagnostiziert. Und eben, das war eben die Idee, dass ich operiert werde. Meine Eltern fanden das Risiko aber zu hoch und haben dann eben auf diesem Weg da gemacht. Ich habe auch so eine spezielle Heilbehandlung auch für die Augen bekommen, wo wir immer so verschiedene Übungen gemacht haben, die das Auge schulen und so, also wie so eine Augengymnastik quasi für einige Jahre. Und das hat auch alles super gewirkt. Also ich konnte dann eben irgendwann meine Brille sozusagen loswerden und das fand ich natürlich super, weil als ich dann so langsam ins Teenageralter kam, war das natürlich maximal, ich fand das damals maximal uncool. Heute würde ich sagen, Brille super. Nadines Familie hier haben zum Beispiel fast alle eine Brille und ich finde, das steht denen auch total gut, also gar kein Thema, aber ich war damals einfach heilfroh, dass das Ding los war. Und ich bin auch froh und dankbar für meine Eltern, dass sie eben keine OP riskiert haben, weil, ja, ich weiß nicht, ob das vor 30 Jahren so super sicher war. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es so war und dass ich heute ohne Brille klarkomme. Genau. Ja, das waren also ein paar persönliche Fakten. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wenn du magst, schreib gerne mal in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht, was dich am meisten überrascht hat oder wo du vielleicht eine Verbindung siehst oder vielleicht noch Fragen hast, wo ich noch mal mehr zu erzählen soll. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen unterhalten heute. Heute war es ja jetzt nicht super deep, aber ich dachte, ab und zu mal so ein bisschen was Persönliches ist auch schön. Und hoffe, konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, was auch immer. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es geht dir gut und ich sage bis ganz bald. Deine Lilian.